Also was wir heute wissen, ist eben, dass Deutschland extrem viel Geld in Krankheit investiert und viel zu wenig in Gesundheit. Also ich würde sagen, unser System belohnt Behandlung mehr als Vorbeugung und das muss man auf jeden Fall ändern.
Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und stellst fest, dass du nicht nur älter geworden bist, sondern auch gesünder. Nicht durch Perfektion, sondern durch bewusste und persönliche Entscheidungen und Routinen in deinem Alltag. Ich bin Annette und ihr hört den Podcast von Bunte Gesundheit Wissen, was dir gut tut. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die mir erzählt, wie das gehen kann mit dem besseren Leben und warum Prävention für uns alle so wahnsinnig wichtig ist. Dr. Vian Sido, Herzspezialistin und Präventionsmedizinerin aus Hamburg, hat dazu das Buch Die Longevity-Strategie für Frauen geschrieben. Ein Satz darin hat mich sehr berührt. Die Medizin, in der ich ausgebildet wurde, war brillant im Heilen und Reparieren, aber sie war schwach im Vorbeugen. Wir Ärzte haben Leben gerettet und dabei manchmal vergessen, was Leben eigentlich bedeutet. Was Vian Sido daraus gezogen hat, welche Schlüsse, das erzählt sie mir jetzt. Ich freue mich, dass sie heute bei mir ist. Willkommen, Dr. Sido.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Schmiede.
Longevity, was heißt das eigentlich?
Ja, also was ganz wichtig ist, Longevity bedeutet nicht möglichst alt zu werden, sondern wirklich möglichst lange gesund zu bleiben und die Zeit, die man hat, in guter Gesundheit zu verbringen. Und in diesem Zusammenhang interessiert mich eben nicht nur die Lebensspanne, also der sogenannte Lifespan, wie alt werden wir eigentlich, vor allem aber die gesunden Lebensjahre, der sogenannte Healthspan, also wie lange verbringen wir die Zeit, die wir haben, auch in guter Gesundheit? Und deshalb würde ich sagen, Gesundheit ist eben kein Zufall, sondern entsteht durch viele kleine Entscheidungen jeden Tag. Das ist Longevity für mich.
Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass Frauen in der medizinischen Versorgung noch immer zu oft nicht ernst genommen oder fehldiagnostiziert werden. Und ihnen ging es selber so, sie waren erfolgreich und zufrieden im Beruf und doch, sagen sie im Buch, kamen irgendwann Fragen in mir auf, die sich nicht mehr ausblenden ließen. Warum stellen sich so viele Frauen erst so spät bei uns vor? Warum werden Symptome, die wir bei Männern sofort ernst nehmen würden, bei Frauen häufig als harmlos eingeordnet? Warum beruhigen wir erstmal, statt bei Frauen genauer hinzuschauen? Ja, warum ist das so? Warum bekommen Frauen eine andere, oft eine schlechtere Behandlung?
Also man muss ja sagen, dass das Ganze historisch bedingt ist. Die Medizin wurde jahrzehntelang überwiegend an Männern erforscht. Viele typische Symptome bei Frauen unterscheiden sich deutlich. Herzinfarkte zum Beispiel, die äußern sich bei Frauen häufig durch Atemnot, Übelkeit, Rückenschmerzen oder auch Bauchschmerzen und eben nicht durch diese klassischen Symptome wie zum Beispiel den Brustschmerz. Und ja, es ist eben auch so, dass Frauen häufiger viel länger warten als Männer, bis sie sich Hilfe suchen. Also da gibt es auch diverse Übersichtsarbeiten, die zeigen, dass Frauen zum Beispiel, die älter als 65 Jahre sind, länger als Männer warten, bis sie mal im Krankenhaus aufschlagen. Und das führt eben dazu, dass körperliche Ursachen später erkannt werden und auch die notwendige Diagnosen und Therapien natürlich verzögert eingeleitet werden. Und hinzu kommt auch, dass bei Frauen die Beschwerden leider immer noch häufig als Stress oder psychisch bedingt interpretiert werden, als verglichene Beschwerden bei Männern. Das ändert sich zwar langsam, aber leider immer noch nicht schnell genug.
Verstehe. Aber es geht auch um mehr, sagen Sie im Buch. Wir Frauen haben verlernt, auf unseren Körper zu hören. Wir wissen heute paradoxerweise mehr über ihn als je zuvor. Wir messen Schritte, Kalorien, Blutzucker, Cholesterin, Cortisol. Wir tracken alles, was messbar ist. Und trotzdem fehlt vielen von uns genau das, was man nicht in Zahlen ausdrücken kann, nämlich der Bezug zum eigenen Körper. Also theoretisch wissen wir es schon, mehr Bewegung, besserer Schlaf, weniger Stress tut gut. Und trotzdem können wir es im Alltag oft nicht umsetzen. Was müsste man da anders machen?
Ja, also Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir messen heute einfach viel zu viel. Also Schritte, unseren Schlaf, Kalorien, Blutzucker. Wir haben einfach enorm viele Gesundheitsdaten und ich habe das Gefühl, dass sich einfach ganz viele Frauen auf ihre eigenen Gesundheitsdaten verlassen und somit die Signale ihres Körpers gar nicht mehr wahrnehmen. Und deshalb würde ich sagen, dass man jeden Tag vielleicht 2 Minuten mal in sich hineinspüren sollte. Denn es ist so, dass gerade die chronischen Erkrankungen entstehen ja nicht von heute auf morgen, sondern es gibt häufig Warnsignale und wir sollten unseren eigenen Körper wieder bewusst wahrnehmen und vielleicht sich auch selbst mal fragen, wie fühle ich mich heute? Frühe Warnsignale sollten ernst genommen werden. Egal, ob es jetzt Müdigkeit ist oder ein schlechter Schlaf. Und dazu gehören eben auch regelmäßige Bodychecks. Man sollte seine Gesundheit einfach regelmäßiger reflektieren.
Ja. Was tun Sie persönlich jeden Tag dafür, dass Sie eben ja so konsequente kleine Sachen im Alltag, die langfristig ja den großen Effekt haben, das ist ja die Botschaft im Buch, dass wir alle das in der Hand haben, was zu tun. Was machen Sie zum Beispiel?
Ja, also ich muss vorweg sagen, natürlich sind auch meine Tage nicht perfekt. Auch ich habe wahrscheinlich wie jeder andere auch ganz lange Arbeitstage, bin ziemlich viel unterwegs und habe Tage, an denen eben nichts nach Plan läuft. Aber ich versuche, meine kleinen Routinen, die ich habe, einfach möglichst beizubehalten. Und dazu gehört eben, dass ich ziemlich viel Sport mache. Also ich mache Krafttraining mindestens 2 bis 3 Mal die Woche. Denn wir wissen ja, Muskelmasse ist eines der wichtigsten Organe für gesundes Altern, vor allem bei uns Frauen. Ich nutze möglichst viele Alltagsbewegungen. Also ich fahre zum Beispiel den ganzen Tag mit dem Fahrrad und nutze auch immer die Treppen statt den Aufzug. Ich versuche mich selbst eiweißreich zu ernähren, also möglichst viele Proteine zu mir zu nehmen. Und ich würde sagen, ein ganz großer Gamechanger bei mir ist der Schlaf. Also inzwischen ist mir Schlaf wirklich heilig und hat einen ganz hohen Stellenwert. Denn viele wissen ja gar nicht, dass im Schlaf so viel passiert. Also unser Schlaf beeinflusst Hormone, unsere Herzgesundheit, aber auch Entzündungsprozesse. Und das ist eben enorm wichtig. Und was ich inzwischen auch gelernt habe, morgens nicht als erstes zum Handy zu greifen, sondern wirklich erstmal nach dem Aufstehen dafür zu sorgen, dass ich ausreichend Tageslicht habe. Und ich sage ja auch immer den Patientinnen und Patienten, es ist ja auch alles schön und gut, wenn die sich gesund ernähren und viel bewegen. Aber versuchen Sie auch möglichst viel Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, denn das Leben besteht ja nicht nur aus Laborwerten oder gesunder Ernährung. Und deshalb gibt es ja auch die 7 Säulen im Buch.
Ja, auf die wollte ich gleich noch kommen. Ich fand noch interessant, dass Sie schreiben, Prävention wird einem ganz schön schwer gemacht in diesem Land. Also wir sprechen ganz oft darüber, wie wichtig das ist, was wir alle tun sollten. Aber man muss sich in Deutschland offenbar regelrecht dazu motivieren, denn es wird uns hier eben total schwer gemacht. Sie sagen, Tabakprodukte werden weiterhin sichtbar beworben und hochverarbeitete Lebensmittel sind omnipräsent. Bewegungsangebote im Alltag fehlen. Und Gesundheit kann deshalb gar nicht allein als Ergebnis persönlicher Willenskraft verstanden werden. Das finde ich erstmal total entlastend, dass man nicht denkt, oh Gott, was muss ich alles machen und schaffen? Was machen andere Länder da anders? Wissen Sie das?
Ja, also was wir heute wissen, ist eben, dass Deutschland extrem viel Geld in Krankheit investiert und viel zu wenig in Gesundheit. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, wenn wir uns andere Länder anschauen. Also 0,2% unserer Gesundheitsausgaben sind nur für Prävention reserviert. Das ist einfach viel zu wenig. Und unsere Gesundheitsausgaben insgesamt, also wir haben den höchsten Wert in der EU im Vergleich zu anderen Ländern, sind pro Jahr fast 500 Milliarden Euro, die wir für Gesundheit ausgeben. Und auch die Gesundheitsausgaben pro Kopf, die sind so hoch. Und wenn wir uns dann im Vergleich zu Spanien oder Italien die Lebenserwartung bei uns anschauen, dann ist die gar nicht viel besser als in anderen Ländern. Und das ist eben das Erschreckende. Also ich würde sagen, unser System belohnt Behandlung mehr als Vorbeugung. Mhm. Und das muss man auf jeden Fall ändern. Denn ich glaube auch, und das hatten Sie ja auch gerade gesagt in der Einleitung, Gesundheit ist niemals nur Willenskraft, sondern sie wird natürlich auch durch unsere Umgebung beeinflusst. Also wir müssen in Deutschland einfach Rahmenbedingungen schaffen, bei Prävention bisher eine viel zu untergeordnete Rolle spielt. Ja, genau. Und das muss man eben ändern.
Ja, ich glaube, in Japan gibt es zum Beispiel in den Firmen immer zusammen Sport auch. Und also wirklich, man denkt gar nicht darüber nach, dass das ja auch schon eine Prävention ist, dieses gemeinschaftliche. Und wenn es nur 15 Minuten sind, alle machen mit. Ja, das haben wir natürlich überhaupt nicht. Sie schreiben auch, Frauen und Männer altern unterschiedlich. Was steckt dahinter?
Ja, wir wissen heute, Frauen leben länger, aber sie verbringen mehr Jahre mit chronischen Erkrankungen. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass Frauen schneller altern, aber sie altern eben anders als Männer. Und da gibt es diverse Gründe für. Zum einen sind es die Hormone. Wir haben natürlich das Östrogen. Das beeinflusst weit mehr als nur die Fruchtbarkeit, auch wenn viele das immer dachten, dass das eben hauptsächlich für die Fruchtbarkeit. Östrogene beeinflussen weit mehr als unsere Fruchtbarkeit, genau. Und sie schützen unsere Gefäße, unsere Knochen und auch unsere Muskelmasse. Und durch das sinkende Östrogen im Verlauf unseres Lebens nimmt natürlich auch unsere Muskelmasse ab. Ein anderes Problem ist die Genetik. Also Wir Frauen besitzen zweimal das X-Chromosom und das bietet eben bei bestimmten Genen auch einen biologischen Vorteil. Ja, und ein weiterer Grund ist sicher auch unser Immunsystem. Also unser Immunsystem reagiert viel stärker und ja, ich würde auch sagen, besser gegen viele Infekte. Aber trotzdem können wir gleichzeitig viel häufiger Autoimmunerkrankungen bekommen. Also ich würde sagen, dass Hormone natürlich ein sehr wichtiger Grund hierfür sind, warum wir anders altern. Und deshalb sind die Wechseljahre ja auch so wichtig, weil sie eben unseren gesamten Stoffwechsel verändern.
Ja, Altern ist ja auch messbar, etwa durch die Hallmarks of Aging, das risikobasierte Alter, da gibt es ganz viel im Buch. Was sind das für Messungen und wer macht die? Kann ich zum Arzt gehen und sagen, ich möchte jetzt checken lassen, wie alt ich wirklich bin?
Ja, also das ist ja auch ein ganz großes Thema im Buch, die Hallmarks of Aging. Und dazu muss ich sagen, es beschreibt eben die zentralen biologischen Mechanismen, die das Altern auf unserer zellulären Ebene prägen. Und hier geht es eben nicht um die Krankheit, sondern wirklich um die Prozesse, die dazu führen, dass unser Körper anfälliger wird für bestimmte Erkrankungen. Und das zeigt natürlich auch, wie komplex und vielschichtig Alterungsprozesse sind. Wir können es definitiv messen, zumindest Teile der Hallmarks of Aging. Zum Beispiel gibt es die sogenannte chronische Entzündung. Das wird ja in der Fachsprache auch Inflammaging genannt. Da gibt es zum Beispiel Marker wie das CRP. Das ist in der Medizin der häufigste Marker für eine niedriggradige Entzündung. Das kann man im Blut messen. Dann gibt es noch das sogenannte Interleukin 6. Das ist ein proinflammatorisches Zytokin und das wird auch mit biologischem Altern und Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert. Und wenn wir uns zum Beispiel, nur um noch einen Aspekt zu nennen, die Telomere mal anschauen, das sind ja die, ich hatte es im Buch auch beschrieben, die Schutzkappen an den Enden unserer Chromosomen. Und jedes Mal, wenn sich die Zelle teilt, werden diese Telomere kürzer. Und wenn diese Telomere zu kurz sind, kann sich die Zelle nicht mehr teilen und geht dann über in die Alterung, also die sogenannte Zellseneszenz. Und deshalb ist es auch so wichtig, Telomere für die biologische Alterung heranzuziehen. Und auch das kann man zum Beispiel im Blut messen. Und dann haben Sie ja auch gefragt, wo man das messen kann. Also es gibt Präventionsmediziner oder auch Hausärzte, Internisten, die das machen. Das kann man schon machen. Aber ich möchte natürlich betonen, dass hier nicht nur die einzelnen Werte wichtig sind, sondern es ist immer auch die Kombination aus der Anamnese, aus dem klinischen Bild. Also wie geht es dem Patienten gerade? Welche Beschwerden hat er? Und natürlich sollte man noch weitere Laborparameter heranziehen und das individuelle Risiko auch beurteilen. Also nie wirklich nur einen einzigen Blutwert.
Ja. Was kann ich selbst tun, um mein biologisches Altern positiv zu beeinflussen? Darum geht's ja. Sie haben 7 Säulen identifiziert, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass wir länger besser leben. Welche sind es und ja, welche sind vielleicht die wichtigsten?
Ja, also das war natürlich die Frage, bevor ich das Buch geschrieben habe, welche 7 Säulen nehme ich jetzt? Denn es gibt sicherlich noch viel mehr Säulen, die man mit beeinflussen kann, aber das hätte natürlich auch den Rahmen des Buches gesprengt und deshalb habe ich mich eben für diese 7 Säulen entschieden, die auch im Buch vorkommen, nämlich zum einen die Bewegung, die Ernährung, der Schlaf, die Stressregulation, Darmgesundheit fand ich persönlich auch noch sehr wichtig und soziale Beziehung und sozusagen die mentale Gesundheit. Im Nachhinein, also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass keine Säule für sich alleine funktionieren kann. Jede dieser Ebene beeinflusst gleichzeitig auch eine andere Säule. Zum Beispiel ist es ja so, dass Bewegung auf den Schlaf wirkt, unser Schlaf wiederum auf die Hormonregulation und Hormone auch super wichtig sind für unsere Stimmung, unsere Energie und beides sich wiederum positiv auf Beziehungen im Alltag auswirken kann. Und deshalb geht es hier auch gar nicht darum, nur eine Säule zu perfektionieren oder sich auf eine Säule zu beschränken, sondern entscheidend ist eben, schrittweise ein Gleichgewicht zwischen allen Säulen herzustellen.
Ja. Wann gehen die Säulen mich eigentlich was an? Wir haben ja auch hoffentlich jüngere Hörerinnen. Muss ich mit 20 schon an die Säulen denken? Und gewichte ich die Säulen auch meinem Alter entsprechend? Also brauche ich vielleicht als Frau in den Wechseljahren mehr von einer Sache als eine 20-Jährige?
Ja, ist natürlich eine spannende Frage. Aber ich glaube, so mit Anfang 20 denkt man vielleicht noch nicht so unbedingt an seine Gesundheit. Wobei ich das Gefühl habe, dass sich das jetzt gerade ändert. Also Gesundheit wird ja regelrecht zum neuen Luxus und das ist vielleicht auch gut so, aber ich glaube, dass es so erst mit Mitte 20 anfängt, man dann mehr auf den Muskelaufbau achtet, gerade wenn man Sport macht als junge Person. Man versucht als junge Frau seinen Zyklus zu verstehen. Und dann später ist es so, dass man vielleicht mit Ende 30 oder Anfang 40 sich auch weiterhin Gedanken um den Muskelaufbau macht, mit Mitte 45 sich vielleicht erstmals Gedanken um die Wechseljahre macht, sich damit auseinandersetzt. Hier ist es besonders wichtig, zunehmend Proteine aufzunehmen, weil wir einfach wissen, dass mit Ende 30, Anfang 40 unsere Muskelmasse abbaut und deshalb sind Proteine in diesem Alter auch so wichtig. Man sollte sich gerade jetzt mit dem Krafttraining auseinandersetzen und natürlich auch mit der eigenen Herzgesundheit. Ja, Jahre später, ich würde sagen ab 60, 70, ist dann vor allem wichtig, dass man noch mobil ist, dass man seine Muskelmasse erhält, die man hat und natürlich eine gewisse Sturzprophylaxe, die sollte in dem Alter auch wichtig sein.
Ja, lassen Sie uns einfach über eine der sieben Säulen sprechen, die Ernährung. Was sollte ich da beachten? Ich fand interessant, auch die richtige Reihenfolge beim Essen ist wohl relevant und die Blutzuckerwerte, also es gibt viel zu sagen, glaube ich.
Ja, das ist schon ein sehr komplexes und sehr großes Thema. Ich glaube, das hat auch die meisten Seiten in meinem Buch. Also was wir heute wissen, ist, dass die beste Evidenz für Langlebigkeit die mediterran geprägte Diät hat, die ja besonders pflanzenbasiert ist. Und die geht auch mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher. Und ich würde sagen, eine Ernährung, die unser gesundes Altern unterstützt, ist überwiegend pflanzenbasiert. Ich würde sagen, reich an Ballaststoffen und sie ist möglichst unverarbeitet. Sie sollte hochwertige Proteine liefern, außerdem gesunde Fette, eine große Vielfalt an Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten. Und wichtig ist hier eben wirklich den Konsum von Zucker und auch Kohlenhydraten und hochverarbeiteten Lebensmitteln einzugrenzen. Denn wir wissen ja heute, jede Mahlzeit beeinflusst auch unsere Entzündungsprozesse im Körper, unseren Blutzucker. Und deshalb sollte man Ernährung eben nicht nur als reine Kalorienzufuhr sehen, sondern sie ist eben auch eine Form der Prävention. Und das habe ich eben versucht im Buch zu beschreiben. Und auch wenn ich ein großer Fastenfan bin, sollte jetzt Ernährung nicht aus reinen Verboten bestehen. Sondern meine Empfehlung ist tatsächlich, viel Gemüse zu essen, mindestens 400 Milligramm am Tag. Man sagt ja 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst pro Tag. Man sollte das Ganze mit Hülsenfrüchten mischen, mindestens 3-mal pro Woche. Dann sollte man ausreichend Eiweiß zu sich nehmen. Das ist auch ganz wichtig, um seine Muskelmasse zu erhalten, gerade wenn man auch Krafttraining macht. Und was wir auch wissen sollten, Fette sind nicht immer unser Feind. Also wir brauchen die gesunden Fette, die sogenannten ungesättigten Fettsäuren. Das wäre dann zum Beispiel das Olivenöl, Leinöl, Avocado, fettreicher Fisch, weil genau das eben für unsere Herzgesundheit und auch für unser Gehirn ganz wichtig ist. Also 20% der täglichen Kalorienzufuhr können ruhig aus ungesättigten Fettsäuren bestehen. Und ja, dann brauchen wir auch auf jeden Fall noch Ballaststoffe, mindestens 30 Gramm. Ja, und dann wollten Sie ja auch noch was zur Reihenfolge beim Essen wissen. Mhm. Also ich persönlich esse zum Beispiel immer Gemüse zuerst, also sowas wie Salate, hat viele Ballaststoffe, dann Eiweiß und meine gesunden Fette und dann zum Schluss erst Kohlenhydrate. Denn wir wissen, dass eben diese Reihenfolge beim Essen dafür sorgt, dass unser Blutzuckeranstieg viel geringer ist und dass wir eben auch viel länger satt bleiben.
Verstehe, ja. Ja. Es gab ja in den letzten Jahren viele Neubewertungen. Eine Zeit lang wurde eben Fett verteufelt, dann Kohlenhydrate. Jetzt weiß man, dass eben die Blutzuckerschwankungen auch sehr relevant sind. Und Protein wurde auch neu bewertet. Woher soll ich denn Protein überhaupt bekommen? Da ist man sich ja, glaube ich, immer noch uneinig.
Ja, also ich würde es vor allem aus den pflanzlichen Quellen heranziehen. Zum Beispiel Hülsenfrüchte mag ich total gerne. Es gibt ja auch sowas wie Tofu, Tempeh, Edamame. Aber man kann zum Beispiel auch Fisch essen, Eier, Milchprodukte, mageres Fleisch. Das ist ja auch immer sehr individuell, die Vorlieben. Was aber wichtig ist, und das wurde eben in der Vergangenheit einfach viel zu niedrig angesetzt, dass wir eben nicht nur 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht brauchen, sondern inzwischen sind wir ja schon bei 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gerade wenn wir Sport machen, ist der Proteinverbrauch natürlich viel höher.
Bewegung ist eine andere Säule. Wie viel braucht man? Auch da fand ich ja sehr mutmachend, schon kleine Bewegungen können einen messbaren Effekt haben. Zum Beispiel, wenn ich im Sitzen mit den Beinen rhythmisch wippe. Ja, das war sehr positiv, fand ich, weil der Blutzuckeranstieg fällt dann auch flacher aus, die Insulinbelastung sinkt. Was kann ich noch machen? Also es muss gar nicht immer der große Marathon sein.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass auch kleine Veränderungen schon ziemlich viel bewirken können. Da gab es jetzt zum Beispiel im Lancet Anfang des Jahres eine Studie, die hat gezeigt, dass zum Beispiel 5 Minuten mehr moderat intensiver Bewegung pro Tag beziehungsweise 30 Minuten weniger Sitzen pro Tag mit einer relevanten Reduktion der Gesamtsterblichkeit verbunden sein könnte. Also es war einfach sehr interessant. Und vor 2 Jahren gab es auch eine Meta-Analyse, die hat gezeigt, dass bereits relativ niedrige tägliche Schrittanzahlen das Sterberisiko senken und jeder Anstieg dieser Schrittzahl eben auch zusätzliche Vorteile mit sich bringt. Und das zeigt ja eigentlich, dass hier eben eine Regelmäßigkeit viel wichtiger ist, um sein eigenes Sterberisiko zu reduzieren langfristig.
Ja, weiblicher Stress, den wir alle sicher gut kennen, ist auch anders als männlicher. Das fand ich sehr spannend. Man sagt dazu, wenn Frauen in Stress geraten, dann machen sie Tend and Befriend statt Fight and Flight wie der Mann. Was besagt diese Theorie?
Ja, wir wissen heute, dass Frauen eben anders auf Stress reagieren können als Männer. Und sie reagieren eben nicht nur oder nicht ausschließlich mit Fight or Flight, also das ist ja die sogenannte Kampf- oder Fluchttheorie, sondern Studien zeigen tatsächlich, dass Frauen unter Stress zusätzlich ein anderes Muster zeigen. Das heißt, dieses sogenannte Tend und Befriend, das heißt, sie kümmern sich dann um andere. Das ist das sogenannte Tend. Sie suchen soziale Nähe und Unterstützung, also Befriend. Und das wird eben vor allem auch durch die Hormone, Oxytocin, Östrogene und eben die sozialen Bindungen beeinflusst. Und ja, natürlich können sowohl Frauen als auch Männer beide Stressreaktionen zeigen. Aber es ist ja interessant, dass diese geschlechterspezifischen Unterschiede sich auch im Falle von Stress zeigen. Das fand ich ziemlich interessant und habe das ja auch im Buch beschrieben.
Ja. Aber das heißt nicht, dass das für Frauen dann auch stressiger ist, sich zu kümmern, sondern das ist einfach als Muster in uns drin offenbar.
Genau. Und wie gesagt, können Frauen sowohl das eine als auch das andere Muster zeigen. Und ja, ist schon bemerkenswert. Und deshalb sind Freundschaften ja auch ein echter Gesundheitsfaktor.
Ja, genau. Das war noch ein großer Punkt im Buch. Als Beispiel, die Menschen in den sogenannten Blue Zones, also da, wo man sehr lange sehr gut alt wird, ernähren sich nicht nur auf besondere Weise, nämlich nicht im Überfluss und bewegen sich regelmäßig, sondern sie wissen auch, warum sie morgens aufstehen. Nicht große Lebensziele, die man verfolgt, sondern ein klarer Sinn, der im Alltag immer zutage tritt. Wie finde ich diesen Sinn? Haben wir da heute vielleicht alle so ein bisschen ein Defizit und streben immer nach zu viel?
Ja, erstmal ganz kurz, diese Blue Zones, das sind ja die Regionen der Welt, in denen Menschen besonders häufig 90 Jahre alt oder sogar über 100 Jahre alt werden. Und man hat sich eben gefragt, woran das liegt. Also wir wissen heute ja, sie haben schon eine sehr gesunde Ernährung, die auf Pflanzen basiert ist und ziemlich gesund ist. Sie bewegen sich ziemlich viel und zwar nicht im Fitnessstudio, sondern wirklich im Dorf beispielsweise oder auf dem Land. Aber was man eben auch herausgefunden hat, gerade in so einem Land wie Japan, die haben ja das sogenannte Ikigai. Das ist der sogenannte Purpose, also der Sinn im Leben, der ihnen einen Grund gibt, morgens auch aufzuwachen. Und das verbindet man dort vor allem mit Verantwortung für die eigene Familie, für ein Ehrenamt, ja, oder einfach auch für den Beruf. Und wir wissen heute, dass Menschen mit einem Sinn im Leben viel länger leben, oftmals auch resilienter sind und auch weniger Depressionen haben. Also ich würde sagen, wer von uns seinen Purpose kennt oder einen Sinn im Leben hat, der lebt im Schnitt 7 Jahre länger. Wow. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Das ist beachtlich. Weibliche Hormone haben wir angerissen. Da denken wir oft nur an Östrogene und Co., aber eben Insulin ist auch wichtig. Was hat das zu bedeuten und wie kann ich selber das steuern?
Also das Insulin senkt nicht nur den Blutzuckerspiegel, sondern beeinflusst eben auch Entzündungsprozesse und hemmt den Abbau von Muskeln. Genau, deshalb ist es eben auch so wichtig.
Mhm. Vorhin haben wir schon drüber gesprochen, die ersten 20 Minuten nach dem Aufwachen sind eigentlich prägend für den ganzen Tag. Was sollte man da nicht tun oder was sollte man vielleicht sogar tun?
Also da habe ich im Buch ganz viele Empfehlungen gegeben, aber das ist natürlich auch hier wieder sehr individuell. Ich kann für mich sprechen, also ich versuche 20 Minuten nach dem Aufstehen, mich wirklich um mich selbst zu kümmern, lass Tageslicht rein zu Hause, frische Luft, versuche nicht ans Handy zu gehen. Ich trinke morgens schon mein Wasser mit einem Schuss Zitrone manchmal und finde es auch so wichtig, den Tag mit Bewegung zu beginnen. Also da gibt es ja manche, die machen morgens, bevor sie zur Arbeit gehen, schon ihre Yoga-Einheit. Ich fahre morgens lieber in der frischen Luft Fahrrad. Und ja, man, was vielleicht wichtig ist, sich positiv auf den Tag auszurichten. Also sich auch zu sagen, dass es ein guter Tag wird, um einfach auch seinem Gehirn zu suggerieren, mit dieser positiven Einstellung in den Tag zu starten. Denn wir wissen, dass die ersten Minuten unsere Stressachse für den gesamten Tag beeinflussen.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel besprochen. Und es waren viele Tipps dabei, die ich wirklich versuche umzusetzen. Und ja, sage danke für das schöne Gespräch, in dem deutlich geworden ist, dass Gesundheit kein Luxus ist, sondern Grundlage für alles, was noch kommen darf. Und Prävention ist kein Verzicht, sondern, das fand ich sehr deutlich und toll formuliert im Buch, eine Entscheidung für ein langes, gesundes und glückliches Leben. Danke Ihnen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.